Tatsächlich bei den älteren Führungskräften ist dieses lange Abwarten und die falsch verstandene Loyalität zu dem Unternehmen. Ja, das ist ein Fehler, den gerade ältere Führungskräfte oder langjährige Führungskräfte, die ja meist auch älter sind, machen.
Exit auf der Chefetage und dann ein Fachanwalt klärt auf. Hallo und herzlich willkommen in der Karrierewerkstatt. Mein Name ist Peter Mörs.
Mein Name ist Marc Halbrechts. Wir sind die Karrieremechaniker und Spezialisten für die persönliche und berufliche Neuorientierung von erfahrenen Fach- und Führungskräften, die sich in der Mitte ihrer Karriere oder darüber hinaus befinden.
Wir sagen Karrieremechaniker, weil es um praktisches Handwerkszeug geht und effektive Lösungen für deine aktuelle Situation, statt nur die Probleme zu diagnostizieren.
Und unser Ziel ist es, nicht nur zu zeigen, was funktioniert, sondern vor allem, was du vermeiden musst, sowohl auf dem offenen als auch auf dem so wichtigen verdeckten Arbeitsmarkt.
Und unser Credo finden statt suchen erweitern wir um vermeiden statt bereuen. Marc, weißt du noch, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben?
Aber sicher doch, Peter, über Selbstsabotage und wie uns ein eigentlich positiv gemeintes System im Weg steht. Doch jetzt freuen wir uns wieder auf einen besonderen Interviewgast in unserem Podcast. Und heute bei uns zu Gast ist Herr André Kasten. Herr Kasten ist renommierter Fachanwalt für Arbeitsrecht und Geschäftsführer der Kanzlei Abeln Rechtsanwaltsgesellschaft in Berlin. Die Kanzlei bietet seit 30 Jahren eine ganzheitliche Beratung im Arbeits- und Gesellschaftsrecht an und zu ihren Mandanten gehören Führungskräfte und Topmanager im Vorstand, in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat. Seit vielen Jahren berät er Manager und leitende Angestellte bei komplexen Themen rund um Kündigungen, Aufhebungsverträge und Abfindungszahlungen, oft in Situationen, die, wie er sagt, nahezu brutal sein können. Er ist ein gefragter Experte, dessen Einschätzungen regelmäßig im Manager-Magazin, der Wirtschaftswoche und im Handelsblatt veröffentlicht werden und der genau weiß, worauf es in schwierigen Trennungsprozessen ankommt. Heute gibt er uns exklusive Einblicke, wie man sich optimal positioniert, welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte und wie man auch in herausfordernden Situationen einen kühlen Kopf bewahrt. Herzlich willkommen, Herr Kasten.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auf unser Gespräch und auf die spannenden Fragen von Ihnen.
Herr Kasten, viele Führungskräfte erleben eine Kündigung als Kontrollverlust. Sie verlieren also nicht nur ihren Job, sondern auch ihr Selbstbild. Und so aus ihrer täglichen Praxis heraus, wenn jetzt eine Führungskraft, die mit einer Kündigung konfrontiert wird, sich bei Ihnen meldet, welche emotionalen Reaktionen beobachten Sie dabei denn am häufigsten? Also was ist für Sie der größte Schockmoment in der Situation?
Also das ist tatsächlich wahnsinnig unterschiedlich und das kommt auf die Führungskraft natürlich auch ein bisschen auf das Alter an. Jeder reagiert ja ein bisschen anders. Aber der häufigste ist es auf jeden Fall die Angst, die Existenzangst, die wir dann merken. Es ist aber auch häufig Wut mit dabei. Ja? Ein gewisser Verlust von Kontrolle, die man ja auf einmal nicht mehr hat über sein Leben. Ja? Das merken wir dann und natürlich leider manchmal auch Scham, ne? Weil man durchaus dann so das Gefühl hat, ne, ich bin halt nicht mehr der Versorger zu Hause. Ja, das gilt für Männer wie für Frauen. Ne. Dann ist es halt häufig so, dass da auch so ein bisschen Scham mitspielt.
Ja.
Also wir haben ja auch Führungskräfte, gestandene Führungskräfte zu sitzen gehabt, die geweint haben, ne, die einfach dann hier ihre Geschichte erzählt haben und dann hier wirklich emotional ihren Ballast rausgelassen haben und dann hier minutenlang geweint haben.
Glaube ich sogar,
ja. Ja.
Jetzt erleben wir, wenn wir mit den Führungskräften reden, sofern sie denn dann bei uns landen, dass die Trennung oder der Exit in aller Regel 98% der Fälle eher unschön verläuft. Ja, so, also seitens des Arbeitgebers. Man hat ja oft wirklich jahrelang vertrauensvoll zusammengearbeitet und es mag auch irgendwie einen Grund für eine Kündigung geben. Aber der Exit, so ist unsere Erfahrung, ist immer, könnte besser laufen. Woran liegt das? Was denken Sie?
Ja, also in meisten Fällen geht es ums Geld. Ne? Das ist eigentlich der Hauptfaktor. Ich muss sagen, früher war das so, bin dann auch schon knapp 20 Jahre als Anwalt tätig. Früher war es so, da hat man sich häufiger mal mit dem Arbeitgeber hingesetzt, hat gesagt, das passt nicht mehr, wie wollen wir auseinandergehen? Mhm. Ja, und es hat sich in den letzten Jahren dermaßen gewandelt, dass es meistens immer nur noch in Konflikt geht. Und Sie sagten gerade einen Kündigungsgrund. Es gibt in den meisten Fällen nicht mal einen Kündigungsgrund. Ja, der wird konstruiert, der wird gestrickt, der wird vorgeschoben. Ja, es wird einfach halt nur maximalen Druck ausgeübt auf die Führungskraft, ne, in der Hoffnung, dass die dann selbst von sich aus sagt, ne, also ich will jetzt hier weg, ich nehme das, was ich kriegen kann und bin weg. Ja, das erleben wir relativ häufig.
Das ist ein interessanter Aspekt, wenn Sie sagen, es wird so ein Kündigungsgrund, der wird konstruiert. Das kann ja dann sicherlich auch mit einer der Gründe dafür sein, warum dann die eben von Ihnen beschriebenen emotionalen Reaktionen des Klienten dann so zutage kommen. Was ist denn der Grund dafür? Also warum wird da was konstruiert? Ich kenne das auch, ja. Und es gibt auch Schreiben dazu, die sind alle wirklich nicht schön. Ja, also warum wird das so konstruiert?
Naja, sind wir wieder bei diesem Thema Geld. Der Arbeitgeber hat das Zielsetzung, möglichst preiswerten Arbeitsverhältnis zu beenden. Ne? Und wenn wir von Führungskräften reden, dann sind es nicht meistens Führungskräfte, die erst ein oder zwei Jahre im Unternehmen sind, sondern die sich häufig dann sehr lange in dieser Funktion hochgearbeitet haben. Die haben also auch nie damit gerechnet, dass irgendwann mal das Arbeitsverhältnis endet, sondern ne, ihre Lebensplanung war, bis zur Rente arbeite ich hier. Ne? Mir kann ja nichts passieren. Ich kriege regelmäßig meine Auszeichnung, meine Belobigungen, meine Gehaltserhöhungen. Das läuft alles. Ne? Das heißt, sie rechnen gar nicht damit. Ja, und dann sucht der Arbeitgeber, also wie werde ich ihn jetzt los? Ne? Und dann kommt dann halt eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, der dann sagt, naja, er hat mich angefasst. Mhm. Ne? Nehmen wir mal jetzt so ein Beispiel aus meiner Praxis. Mhm. Ja, und daraus wird dann das gleich so hochsterilisiert, dass dann da eine sexuelle Belästigung und so weiter konstruiert wird. Und das ist nicht nur Mann-Frau, sondern auch Frau-Mann. Ja, haben wir in beiden Fällen. Ja, das ist also nicht mehr einseitig nur. Und das macht der Arbeitgeber, weil er natürlich dann ganz klar auch sagen kann, naja, selbst wenn ihr nachher mit der Kündigung hier verliert, der Ruf im Unternehmen von dem Mitarbeiter ist ruiniert. Der wird selbst nie ein Interesse haben, wiederzukommen.
Also genau das haben wir auch schon erlebt. Ein Klient, der wirklich am Boden zerstört war, weil ihm genau das vorgeworfen wurde. Nachher bei Gericht wurde das alles glatt gebügelt, aber es ist so, wie Sie sagen, der Schaden sowohl beim Klient als auch im Unternehmen, der ist angerichtet, das ist also nicht mehr behebbar. Und das ist natürlich ein wahnsinnig großer Vertrauensverlust. Ja, auch das ist ja Bösartigkeit, aber es geht ums Geld.
Es geht ums schnöde Mammon tatsächlich, ja. Na, und leider helfen die Gerichte dann auch so ein bisschen damit, ne, weil wenn wir dann in so einen Verhandlungen sitzen, ne, Sie sagten gerade da bei Ihrem Kollegen, wo es dann gerade gebügelt worden ist, ne, also klar sagt das Gericht, die Kündigung ist unwirksam, aber es sagt dann im nächsten Atemzug aber auch dann zum Beispiel zu meinen Mandanten, denn naja, aber sie wollen doch da sicherlich nicht mehr arbeiten. Na, das heißt also, man versucht dann auch seitens des Arbeitsgerichtes so ein bisschen den Druck aufzubauen, dass man über eine Beendigung redet.
Na klar. Ja, aber am Ende des Tages kommt es doch dann immer zu einem Aufhebungsvertrag, wo dann ja doch die entsprechende Summe gezahlt wird. Also das ist doch dann, das Geld wird dann nicht gespart. Also außer Stress, Ärger, Reputationsverlust auf beiden Seiten möglicherweise, Gerichtsverhandlung, Zeit, die verstreicht. Ja, und am Ende wird doch ein sechsstelliger Abfindungsbetrag gezahlt. Also könnte doch auch anders laufen, oder?
Also unternehmerisch würde ich manchmal sagen, ist das ziemlich dämlich, was die machen. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt, muss man sagen, von 10 Kündigungen wehrt sich vielleicht nur 2, 3, 4. Ne? Die anderen machen Schlussstrich, gehen weg und fangen irgendwo was Neues an und machen einen schnellen Cut. Mhm. Ja, und auf die Art und Weise hat er natürlich gespart. Gleichzeitig hat er natürlich den Schockmoment der Arbeitgeber. Das heißt also, alle anderen Mitarbeiter sind auf erstmal so ein bisschen, ne, Abstand und jetzt mach mal lieber Dienst nach Vorschrift, ne? Weil der Arbeitgeber greift auch durch. Ja, das heißt also, er kann dadurch auch so ein bisschen, ne, vorgreifen. Ja. Mhm. Aber am Endeffekt, ja, ist es unternehmerisch gesehen wesentlich teurer, ne, wenn er dann die anderen Verzugslöhne nachzahlen muss, wenn er dann eine Abfindung noch zahlen muss. Ne. Also das ist tatsächlich ja, unwirtschaftlich. Also jedenfalls für den Arbeitgeber.
Ja, das denke ich auch.
Und die Arbeitgeberanwälte sind ja auch meistens nicht die preiswertesten.
Ja, eben. Vielleicht noch ein Punkt, bevor ich zurückgebe an Marc. Sie sagten gerade dann, die verbleibenden Mitarbeiter im Unternehmen, die machen dann Dienst nach Vorschrift. Und das ist ja das, was man früher, wenn Beamte Dienst nach Vorschrift gemacht haben, als sie nicht streiken durften. Das war ja also nicht geprägt von Effizienz oder Effektivität oder Kreativität. Und also was wir halt auch sehen, ist, dass die verbleibenden Mitarbeiter, vor allen Dingen die sogenannten High Potentials, die schauen natürlich, was der Arbeitgeber da macht und kommen dann irgendwann zu dem Punkt, passiert mir das irgendwann mal genauso? Ist das hier noch der richtige Laden für mich? Also auch vor diesem Hintergrund ist das doch eigentlich ja nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch dumm von vielen Arbeitgebern, oder?
Ja, ne, weil wenn es tatsächlich am Ende rauskommt und gerade langjährige Führungskräfte sind immer noch gut vernetzt, auch nach einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn es dann rauskommt, dass die Kündigung unwirksam ist, die mit einer hohen Abfindung gegangen ist, ne, dann ist es natürlich so, dass die das auch entsprechend sehen. Häufig ist es natürlich aber so, dass nach so einer Kündigung und wenn man denn zum Aufhebungsvertrag-Vergleich kommt, sehr strenge Verschwiegenheitsklauseln hat. Das heißt also, intern wird wahrscheinlich der Arbeitgeber immer sagen, na, der hat Mist gebaut und deswegen musste er gehen. Ja, er wird nie sagen, naja, vor Gericht haben wir verloren und mussten dafür viel Geld bezahlen. Das wird er intern meistens nicht sagen. Aber ansonsten bin ich ganz bei Ihnen. Das ist demoralisierend, ne, für Arbeitnehmer und das sollte man sich nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern tatsächlich in Zeiten der Fachkräftemangel deutlich überlegen. Mitarbeiter wechseln wesentlich schneller als noch vor ein paar Jahren, ne, die Unternehmen.
Ja.
Die Fluktuationsrate ist wesentlich größer. Ja. Nicht das Geld ist immer maßgebend tatsächlich mehr. Früher war ja wirklich Geld maßgeblich für den Wechsel. Heute sind es tatsächlich die Rahmenbedingungen, die interessanter sind für.
Ja, genau. Und eben auch die Bewertungen auf den diversen Portalen wie Kununu, Glassdoor und so weiter. Richtig. Ja, da schaut man ja heute mal drauf, wo steht denn das Unternehmen?
Ja. Genau.
Ja, und solange die Bewertungen anonym sind, was ja auch gerade irgendwie versucht wird auszuhebeln, ja, da ist ja Verschwiegenheitspflicht hin oder her. Ich kann ja dazu dann meine Meinung dann dort äußern.
Auf jeden Fall.
Jetzt sind wir ja schon beim Thema Aufhebungsverträge. Welche Formulierungen in Aufhebungsverträgen sind denn für Führungskräfte oft tückisch, weil sie auf den ersten Blick harmlos wirken, aber haben am Ende weitreichende Konsequenzen?
Oh, da gibt es verschiedenste. Ne? Also ein ganz großer Schwerpunkt liegt immer in den sogenannten Verfallsklauseln. Ne? Also das finden Sie in jedem Aufhebungsvertrag, dass dann halt mit diesem Aufhebungsvertrag alle Ansprüche weg sind. Das heißt, nur die Ansprüche, die in dem Aufhebungsvertrag drin sind, bekommt der Mandant dann noch oder die Führungskraft. Ja, darüber hinausgehende Ansprüche verfallen dann einfach. Und wenn er dann halt nicht vorher genau nachgeschaut hat, welche Ansprüche noch offen sind, ob es Boni-Ansprüche sind, ne, ob es vielleicht noch Zuschläge zu Altersversorgung oder sonst irgendwas ist, ne, dann kann das halt tatsächlich schwierig werden. Mhm. Ja, und Altersklausel ist eben so ein Punkt, ne, die Altersversorgung, die sollte klar geregelt sein. Also gerade bei langjährigen Führungskräften liegt da eine Menge Geld, genauso wie in diesen Incentive-Programmen, ne, ob es jetzt in einem Long-Term oder Short-Term-Incentive sind, ja, da liegt auch eine Menge Geld drin. Ne? Und wenn man das Ganze übersieht und so eine Verfallsklausel unterschreibt, ist es schlichtweg weg. Hm. Und ansonsten natürlich, der Arbeitgeber schreibt auch einfach nur rein, endet halt aus betriebsbedingten Gründen. Ja, er schreibt auch rein, dass die Agentur für Arbeit eine Auskunft geben kann, aber einen Aufhebungsvertrag unterschreiben bedeutet grundsätzlich eine Sperrzeit bei der Agentur für Arbeit. Ja, das heißt also bis zu 12 Wochen kein Arbeitslosengeld, freiwillig Pflichtversichern in der Krankenversicherung, ja, und Kürzung der Gesamtzugsdauer um eben dieses eine Viertel, was natürlich dann wieder zur Folge hat, dass von der Abfindung denn dieser Teil wieder finanziert werden muss und damit wird das Gesamtpackage ja schon wieder ein bisschen weniger.
Ja, das stimmt wohl.
Im Aufhebungsvertrag wird ja auch sehr gerne geregelt, dass ein gutes oder sehr gutes Arbeitszeugnis erstellt werden muss. Wenn wir mit Headhuntern reden, dann stellen die ja mittlerweile die Bedeutsamkeit von Arbeitszeugnissen in Frage. Wie sehen Sie das ganze Thema Arbeitszeugnis?
Ja, also das Arbeitszeugnis hat nicht mehr aus meiner Sicht den Wert wie früher. Mhm. Da gibt es durchaus, ich sag mal, die Vita, die, ich sag mal, Arbeitsproben oder der öffentliche Auftritt, den die Führungskraft hat, die wird dann eher gesehen, weil, sind wir ganz ehrlich, in den meisten Trennungssituationen werden Zeugnisse vereinbart mit einer Zeugnisnote, in den meisten Fällen auch so, dass denn der Mitarbeiter das Zeugnis vorformulieren kann und der Arbeitgeber nur aus wichtigen Gründen davon abweichen darf. Mhm. Ja, und das wissen alle. Ne, also insofern, ne, ist das Zeugnis immer natürlich äußerst positiv geschrieben, spiegelt aber vielleicht nicht genau das wider, was es dann am Ende auch sagen soll, weil manchmal übertreiben es einige auch, dann haben wir ein Weglobezeugnis da drin, ne, das heißt da sonst ein übertrieben gutes Zeugnis. Das muss ich halt die Waage halten, aber grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, also der Wert des Zeugnisses, der ist nicht mehr so hoch und wird von den Führungskräften noch gar nicht mehr als so wichtig erachtet.
Genau, naja, das Weglobezeugnis, also wir schreiben oder wir unterstützen unsere Klienten beim Schreiben der Zeugnisse.
Ja, das, weil, ist gut.
Ja,
das ist
gut. Ja, natürlich, ja, weil wir bekommen dann auch von, ich sag mal, von Führungskräften, die wirklich in verantwortungsvollen Aufgaben waren, die sich dann auch ganz, ganz gerne selbst ein Weglobezeugnis schreiben, weil halt irgendwie alles da rein soll und wir korrigieren, dass das ein vernünftiges Zeugnis ist.
Genau.
Noch eine Anschlussfrage zum Thema Aufhebungsvertrag. Viele Arbeitsrechtler empfehlen insbesondere Klienten über 50 Jahren, im Rahmen eines Aufhebungsvertrags ein Outplacement-Paket zu verankern, zu vereinbaren. Und wir hatten kürzlich den Fall eines ehemaligen Mitarbeiters eines sehr großen, renommierten IT-Unternehmens, das dies ausdrücklich abgelehnt hat. Stattdessen wurde die Abfindung erhöht und zusätzlich die Mehrwertsteuer obendrauf gelegt, offenbar um zu verhindern, dass überhaupt ein Outplacement-Baustein in den Vertrag aufgenommen wird. Ich vermute, dass das Unternehmen damit einen internen Präzedenzfall vermeiden wollte. So, das ist der erste Teil meiner Frage und der zweite Teil betrifft die Klientenperspektive. Viele Betroffenen wollen zunächst ja das Geld sehen, ja, und entscheiden sich dann bewusst gegen ein Outplacement-Paket im Aufhebungsvertrag mit dem Argument, später selbst über eine Inanspruchnahme zu entscheiden, was in der Praxis nahezu kaum passiert. Ökonomisch ist diese Entscheidung ja wirklich nachteilig, alleine schon wegen der zusätzlich anfallenden Mehrwertsteuer. Und hinzu kommt, dass Outplacement-Leistungen für Arbeitgeber steuerlich abzugsfähig sind, während Klienten sich später aus der versteuerten Abfindung oder dem versteuerten Gehalt zahlen müssen. Also rational betrachtet, ja, ergibt dieser Weg wenig Sinn, wird dennoch sehr häufig gewählt. Wie bewerten Sie diese Konstellation und raten Sie gerade älteren Führungskräften dazu, bei Aufhebungsverträgen aktiv über ein Outplacement-Paket nachzudenken?
Also man muss ganz klar sagen, ich empfehle oder bespreche mit jedem, egal welche Altersklasse, die Möglichkeit einer Outplacement, weil ich bin der Meinung, es gibt für jeden Bereich Profi, ja, jemanden, den man zur Hilfe ziehen sollte, und eine Führungskraft, ja, die sollte die Hilfe auch annehmen. Bei langjährigen Führungskräften, die ja da meistens ein bisschen älter sind, ist es natürlich so, die sind noch länger weg vom Arbeitsmarkt als so manch anderer. Die wissen gar nicht mehr, wie das dort funktioniert. Die wissen nicht, wie man nach außen auftritt. Die haben vielleicht kurzes LinkedIn-Profil angelegt, aber wahrscheinlich mehr schlecht als recht. Ja, und da sage ich immer, also machen Sie zumindest mal eine Erstberatung bei irgendeinem Outplacement-Berater und entscheiden Sie dann, ob das was für Sie ist. Na, ich würde es dann kategorisch nie ausschließen. Ja, problematisch wird es bei Führungskräften ja ab 55, weil da sagen wir so, naja, die sind so ein bisschen eigentlich zu alt für eine Abfindung und zu jung für einen Vorruhestand. Das ist immer so ein bisschen problematisch, da muss man dann gucken, aber Sie sagen zu Recht, ne, man sollte sich von der Abfindungshöhe auf den ersten Blick nicht blenden lassen. Ja, da mag eine schöne hohe Zahl stehen, aber ne, der Fiskus ist der Erste, der zugreift, ja, über die Lohnsteuer, die dann kommt, ne, und dann darf man nicht vergessen, wenn dann noch die Sperrzeit kommt, dann sind dann auch nochmal 3 Monate weg davon, und dann will man ja auch trotzdem seinen Lebensstandard halten, und das ist dann halt problematisch, wenn man sich dann halt auf den ersten Blick von einer vermeintlich hohen Zahl geblendet hat und den Rest nicht bedacht hat. Ja, weil man kann im Aufhebungsvertrag ja alles verhandeln. Man kann neben dem Outplacement-Beratung, ne, die ja da meistens so angelegt ist, bis zum Job, beziehungsweise bis noch 6 Monate darüber hinaus werde ich betreut. Das heißt also, ich bin in einem sicheren Hafen. Ja. Bis hin zur Verlängerung von Kündigungsfristen oder ähnliches. Ne, das kann man ja alles mit vereinbaren. Das sollte man halt alles so ein bisschen bedenken und sich halt nicht nur von der Zahl blenden lassen.
Genau. Ja, und darum halten wir es also für wirklich wichtig und dringend erforderlich, dass, wenn eine Kündigung ansteht, insbesondere in der Altersklasse, die Sie gerade erwähnt haben, unbedingt den Weg zum Fachanwalt für Arbeitsrecht zu suchen, weil wie das eben dieser Schockmoment, die Emotion und so auch diese erste spontane Reaktion, ja, die Kohle, die habe ich erstmal und den Rest schauen wir später. Und dann erleben wir halt, dass dieses später Schauen, das kann dann auch schon mal zu spät sein.
Ja, so. Ja.
Und dann wird es wirklich tragisch, das muss ich wirklich sagen. Dann kann es auch wirklich sehr, sehr tragisch werden.
Ja, also ich habe eine Führungskraft schon in der Betreuung gehabt, die hat dann den Aufhebungsvertrag unterschrieben, weil die Summe hoch war und dann festgestellt hat, dass, wie ich vorhin sagte, mit den Verfallsklauseln sie auf verschiedensten Ansprüche in einer Größenordnung von nochmal dem Dreifachen der Abfindungssumme damit verzichtet hat, ne, und hat gesagt, naja, Carsten, können Sie das Ding jetzt nicht anfechten? Ja, muss ich Ihnen sagen, nee, das ist leider nicht möglich ohne weiteres. Es gibt zwar durchaus Mittel und Möglichkeiten, das anzufechten, aber das ist ein Ausnahmebereich. Also dann muss der Arbeitgeber quasi schon mit der Waffe neben Ihnen gestanden haben und Sie zur Unterschrift gezwungen haben, ne, so nach dem Motto, ansonsten werden Sie so einen Aufhebungsvertrag, den Sie unterschrieben haben, nicht anfechten können. Ja, es gibt auch keinen Grund, ja, sich von einem Arbeitgeber zu einer Unterschrift drängen zu lassen. Ja, das heißt also, wenn wir in so einer typischen Situation dann sind, hier ist die Kündigung, da ist den Aufhebungsvertrag, ne? Also hier wird ein Rosenkrieg draus, wenn du jetzt den Aufhebungsvertrag nicht unterschreibst und das Ganze, was dann da nach außen tritt und so weiter, was dann da häufig gesagt wird, ne, entspannt nehmen, ne, den sagen, schaue ich mir an, ich nehme auch gerne die Kündigung mit, ja, und ich melde mich dann. Ne? Es gibt keinen Grund, sich vom Arbeitgeber unter Druck setzen zu lassen.
Also so eine wichtige Botschaft, ja, weil es, wie wir ja gerade gesagt haben, es ja in 7 von 10 Fällen offensichtlich funktioniert.
Ja. Ja. Ja, wir haben ja in unserem Alltag und Sie ja, denke ich, auch in aller Regel mit älteren Führungskräften zu tun.
Ja.
Ja, es ist ja so, dass mit zunehmender Berufserfahrung das Gehalt und die Verantwortung steigen, aber auch die Risiken im Trennungsfall. Und ältere Führungskräfte sehen sich oft mit dem Vorurteil konfrontiert, teuer und wenig flexibel zu sein. Wie schlägt sich denn diese Wahrnehmung in den Aufhebungsverträgen nieder, die Sie sehen? Und welche spezielle Schutzmechanismen oder Verhandlungspositionen haben denn diese Führungskräfte?
Also erstmal muss ich sagen, ich finde es schade, dass es, also es ist tatsächlich so, dass die Älteren häufiger jetzt betroffen sind. Und das finde ich schade, weil da liegt ja immer noch das Know-how und das vergessen halt die Unternehmen. Ne? Klar kann ich mir einen Jungen von der Uni nehmen, der gerade frisch ausgebildet ist, aber er hat halt schlichtweg keine Berufslebenserfahrung, ne? Sondern er ist halt vom Fach vielleicht, ne? Also er kennt alles aus Büchern, aber er hat halt nicht das Know-how. Und das finde ich schade, dass wir darauf verzichten in den Unternehmen. Genau, so. Wie merke ich das in Aufhebungsverträgen? Also natürlich merke ich es erstmal daran, dass die meisten Aufhebungsverträge bei langjährigen Führungskräften, die alle über 50 sind, ne? Das heißt also, es wird einer Führungskraft mit 40 wird selten Aufhebungsvertrag angeboten, ne? Sondern da redet man und entweder gibt es die Kündigung oder man schafft einen Kündigungsgrund oder ähnliches, ne? Aber bei der Führungskraft ist es dann halt häufig so, ne? Also du passt hier nicht mehr, die Personalstruktur muss sich beändern, wir wollen uns ein bisschen verjüngen, ja, das sagen die tatsächlich auch sehr offen, ja, schreiben tun sie es natürlich nicht und erinnern tun sie sich später auch nicht mehr dran, aber mit den Gedanken tritt man dann an den Arbeitgeber, an den Arbeitnehmer heran und bietet ihnen dann natürlich erstmal eine aus deren Sicht hohe Abfindungszahlung, dann rechnet man dem vor, naja, du kannst ja vielleicht ja auch ein bisschen früher in Rente gehen, ne? Dann ist es ja gar nicht mehr so lang bis dahin. Dann haben wir auch sogar schon Betriebsvereinbarung, Sozialpläne gesehen, wo dann gesagt wird, naja, wenn du ohnehin 2 Jahre vor der Rente bist, dann gibt es gar keine Abfindung mehr, weil du bist ja durch das Arbeitslosengeld abgesichert, was leider durchaus vom Bundesarbeitsgericht als zulässig betrachtet worden ist, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber daran merkt man es dann schon.
Ja. Ja, Ihr Kollege, der Dr. Abeln, hat ja vor einigen Wochen ein Buch vorgestellt. Marc war ja live dabei, vom Karriereknick zum Comeback. Ja. Die Führungskräfte ihre schleichende Entlassung erkennen und die richtige Gegenstrategie veröffentlichen. Ich habe es jetzt, wenn Sie das entschuldigen, noch nicht gelesen.
Nicht schlimm. Machen wir sie bestimmt noch nach.
Ja, okay. Ja. Zum einen wieder eine zweigeteilte Frage. Also, ja. Was ist so diese Headline dieses Buchs? Worum geht's da? Um welche Geschichten geht's da, die da hängen bleiben? Und ist da auch der Hintergrund so die Zusammenarbeit mit Jobcoaches, Karrieremechaniker, wie wir uns nennen, Outplacement-Unternehmen? Ist das in diesem Buch ein Thema?
Ja. Also ganz klar, das Buch selbst, ne, vom Karriereknick zum Comeback, also ich finde ein super geschriebenes Buch, was es so noch nicht gibt auf dem Markt, weil ich vergleiche es gerne so ein bisschen mit True Crime aus dem Arbeitsrecht. Ne? Weil Dr. Abeln hat hier so ein bisschen Storytelling gemacht, ne? Also so reale Fälle aus unserem Berufsalltag. Natürlich so, dass es ein bisschen abgewandelt ist. Wir müssen natürlich so ein bisschen an die anwaltliche Verschwiegenheit denken und so weiter. Ne? Aber im Kern ist es schon so. Und da haben wir dann anhand von den Lebensgeschichten der Führungskräfte mal so eine Nachschaubetrachtung dargestellt, woran hätten sie es dann früher alles schon erkennen können, was am Ende denn sie überrascht hat. Ne? Mhm. Wie zum Beispiel, dass die Kündigung kommt jetzt. Ne? Weil es gibt häufig dann Vorboten, ne? Symptome wie bei einer Krankheit, ne? Worauf man schon mal so ein bisschen achten kann, wo man ein bisschen feinfühliger sein kann. Und da sensibilisieren wir natürlich so ein bisschen die Führungskräfte, um denen quasi diesen Schockmoment am Ende zu geben und wirklich so ein bisschen aus dieser Komfortzone rauszunehmen. Du bist unverwundbar, du wirst in jedem Fall nie gekündigt, da kann nie was passieren. Ne? Aus dieser Komfortzone wollen wir sie rausnehmen. Aber natürlich auch, was passiert danach? Ne? Das heißt nicht, ne, sie waren bei uns, sind jetzt reich geworden durch eine Abfindung, ne? Aber wenn sie dann 10 Jahre warten, dann ist von dem Geld nichts mehr da, sondern was ist danach noch zu machen, ne? Damit sie sofort wieder, ne, vom Karriereknick zum Comeback kommen, ne? Und da schließt sich dann quasi der Kreis auch dann zum Beispiel wie mit Ihnen, ne, mit Outplacement-Beratern und Karrierecoach, ne? Und das muss jetzt nicht immer nur sein, so ein, ne, da ist ein Headhunter, der verschafft dir was Neues, sondern wir haben auch viele Führungskräfte, die danach sagen, nee, eigentlich will ich sowas gar nicht mehr machen, ich will raus aus der Branche, ich will was ganz anderes machen, vielleicht auch eine Selbstständigkeit. Ne? Und dafür ist es dann halt wichtig, dass man nicht jetzt sagt, naja, jetzt habe ich erstmal das Geld, bleib 2 Jahre zu Hause, mach vielleicht noch eine Weltreise und am Ende stehe ich ohne Job und ohne Geld da. Ne? Sondern, ne, man muss schnell wieder aufs Pferd springen. Ja, man kann sich natürlich eine kurze Verschnaufpause gönnen, um Gottes Willen auf jeden Fall, aber wenn man wieder in das Comeback will, ne, dann sollte man halt die entsprechenden Leute kennen und auch die entsprechende Hilfe suchen.
Es ist so wunderbar, dass Sie das sagen. Genau darum geht es ja. Im Kern steht die Frage des persönlichen Comeback, ganz gleich, wie dieses letztlich ausschaut. Und wir haben bereits die unterschiedlichsten Klienten begleitet, die auch ganz klar formuliert haben, aus ihrer eigenen beruflichen Erfahrung heraus möchten sie nicht mehr als Geschäftsführer oder Vorstand tätig sein. Manche sagen sogar, wenn ich eine gute Woche habe, komme ich mit 60 bis 70 Stunden Arbeitszeit aus. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte etwas völlig anderes. Damit entsteht natürlich automatisch die entscheidende Frage, was könnte das andere denn sein? Und häufig zeigt sich, wo auch immer jemand neu beginnt, ist er, ja wie das Wort schon sagt, zunächst Anfänger. Und als Anfänger erziele ich naturgemäß ein völlig anderes Einkommensniveau als zuvor. Ja, und genau deshalb stellt sich die spannende Herausforderung, wie der Übergang von der bisherigen Rolle ja zu einer neuen beruflichen Ausrichtung gestaltet werden kann. Und genau dabei begleiten wir unsere Klienten intensiv, denn wir müssen ja auch darauf achten, dass wir nicht ein Weg von, sondern ein Hinzuziel verfolgen. Ja, und dieser Weg kann durchaus in eine Selbstständigkeit führen, sehr gerne. Ja, also was wir allerdings sehr oft erleben ist, dass dann werde ich halt Interim-Manager.
Ja.
Ja, genau, Sie lachen schon, ne? Sie wissen, was kommt. Ja, ja, genau, so ist
genau.
Es. Ja. Ja, das ist eine Notlösung, die nicht funktioniert. Ne? Am Ende des Tages gibt es keine Aufträge und dann irgendwie 1-2 Jahre vergangen. Was ebenfalls vielfach vorkommt, ist die Entscheidung, dann mache ich eben noch eine weitere Ausbildung zu was auch immer. Und dann vergehen wieder 1 oder 2 Jahre, man hat eine Ausbildung abgeschlossen, ein Zertifikat in der Hand natürlich und ist dennoch 55 oder vielleicht sogar älter und ja, steht am Anfang. Und viele haben sich bis dahin keinerlei Gedanken darüber gemacht, was sie konkret tun wollen, wenn sie diese Ausbildung tatsächlich abgeschlossen haben. Und genau darum geht es in der letzten Folge unseres Podcasts mit dem Titel Selbstsabotage, also gerne mal reinhören. So, und der Kern vom Kern unserer gesamten Arbeit ist, wie gelingt ein erfolgreiches Comeback? Ja, darum geht's. Ja, wie komme ich zurück in den Job? Das ist das zentrale Thema. Und dabei greifen wir auf umfangreiche Erfahrungen zurück, an denen wir unsere Klienten noch teilhaben lassen. So, und wenn das Buch Ihres Kollegen, das Sie gerade beschrieben haben, voller Geschichten darüber ist, so wie man Klarheit gewinnt, was passiert, wenn man bestimmte Entscheidungen trifft oder eben auch nicht, dann werden wir dieses Buch all unseren Klienten empfehlen, sobald es verfügbar ist. Vielleicht erhalten wir sogar ein signiertes Exemplar, wer weiß.
Ich lasse ihm gerne mal eine signierte Version zukommen. Ne? Erhältlich ist es jetzt schon im Handel.
Ja, das wäre
ja, klasse, seit Ende September ist es jetzt im Handel und war jetzt auch auf der Buchmesse in Frankfurt. Ja, das ist tatsächlich, wie Sie sagen, ne? Es ist Storytelling und es ist auch... Wir haben uns auch eine Beraterin dazugeholt, möchte ich sagen, damit es halt nicht zu juristisch klingt. Ne? Weil wir Juristen können ja viel schreiben und wenig sagen. Ne? Ja. Und deswegen haben wir uns tatsächlich auch mal Hilfe, ne? Weil wunderbar, man soll halt Hilfe suchen, ne? Damit es halt wirklich auch mal so ist, dass es sich nicht wie ein Gesetzestext liest, sondern wirklich wie so ein bisschen romanartig. Ne? Und das finde ich, das haben wir gut umgesetzt und wir haben auch schon wahnsinnig viel positives Feedback dazu bekommen. Ja, also insofern, ne, steht Ihnen vielleicht noch eine interessante Lesezeit dann bevor.
Ja, ganz hervorragend. Die Feiertage stehen vor der Tür. Und ich finde schön, was Sie sagen. Wir haben uns einen Coach oder Coachin dazu geholt, ja, damit es für die Zielgruppe passt. Ja, und das ist ja auch das, was wir tun. Also wenn wir als Coach gebucht werden, ja, dass unser Kunde, unser Klient eben zu seiner Zielgruppe passt. Ich muss gestehen, auch wir haben ein Buch geschrieben. Ich habe es hier gerade in der Hand. Es trägt den Titel Die Mittelstandstransformation und ist im renommierten Springer Gabler Verlag erschienen. Wir sind allerdings 14 Autoren und decken alles ab, was in diesen aktuell spannenden wirtschaftlichen Zeiten für den Mittelstand von Interesse ist. Also ein Thema als Beispiel sind die Nachfolgeregelungen im Mittelstand, was auch für Juristen sehr spannend ist. Oder es geht um die erfolgreiche Einführung von KI, also künstlicher Intelligenz, ein Thema, bei dem wir in Deutschland bekannterweise auch etwas hinterherhinken. Natürlich geht es auch um mein Thema, um Outplacement oder um den Personalumbau generell, der in diesen Zeiten ebenfalls von großer Relevanz ist, bis hin zu einem Thema, das meiner Meinung nach noch sehr unterschätzt, unterbewertet ist, obwohl es in der Presse sehr präsent ist, Cybersecurity. Also ich schicke Ihnen gerne ein Exemplar zu.
Sehr, sehr gerne. Also ich muss sagen, das Outplacement ist nach wie vor ein wahnsinnig wichtiges Thema, was von den Führungskräften leider entweder noch nicht gekannt wird, gerade wenn sie lange dabei sind. Es gibt viele Mandanten, die muss ich erstmal kennen, was ist denn ein Outplacement? Die erste Aussage ist dann, ich brauche keinen Headhunter. Meine ich, nee, das Outplacement heißt nicht unbedingt, dass sie einen Headhunter brauchen. Ja, ich sage Ihnen auch ganz offen, ne, sie werden halt, wenn sie in dieser Gehaltsklasse und in dieser Karriere weitergehen wollen, ne, werden sie keine Hilfe von der Agentur für Arbeit bekommen. Ne. Das ist zu. Ja, und sie sollten sich Hilfe suchen. Und die Empfehlung, ne, ich sage das ja schon, ich empfehle immer, rufen Sie Outplacement-Berater an. Ja, die Chemie muss passen, ganz klar. Ne, sie müssen wissen, was sie leisten können. Na, da ist jeder unterschiedlich. Einer ist halt nur ein bisschen branchenspezifisch, der andere ist halt so ein bisschen offener. Ja, das ist halt ganz unterschiedlich. Rufen Sie ab und gucken Sie, wo es am besten passt, ne, und geben sich da in sichere Hände. Ne, das ist wahnsinnig mehr Geld wert als das, was Sie denn dort investieren werden. Ne. Egal, ob wir das jetzt mit dem Abfindungspaket mit rausholen oder nicht.
Da bin ich Ihnen schon wieder wirklich dankbar, denn auch Sie tragen dazu bei, dass diese Botschaft in die richtige Richtung verstärkt wird. Das ist klasse. Und dennoch beobachten wir, dass sie in der Praxis häufig nicht gehört oder nicht angenommen wird. Und die Gründe dafür liegen, wie Sie eben selbst angesprochen haben, wohl auf der Hand. Das ist Scham, Verzweiflung, Existenzangst und vieles mehr. Und nach unserer Einschätzung kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu und ja, Arroganz wäre das falsche Wort, darum geht es nicht. Also auch jetzt, ohne jetzt zu psychologisch zu werden, hier handelt es sich um Verdrängung dessen, was ist. Und das aus den eben genannten Emotionen heraus. So, wenn wir jedoch mit Führungskräften reden, dann reden wir mit Menschen, die zuvor ja für hohe Budgets und große Mitarbeiterbereiche verantwortlich waren. Und da entsteht schnell ja die Einstellung, warum sollte ich das jetzt nicht auch alleine schaffen? Also das kriege ich ja wohl hin. Ja, und dafür habe ich noch kein treffendes Wort gefunden. Es handelt sich aus unserer Sicht um eine Form des Selbstschutzes wahrscheinlich.
Ja, und das ist ja einerseits nachvollziehbar, wenn ich aber im Umkehrschluss dann in einem der größten beruflichen sozialen Netzwerke mit einem Banner drum mache, Open to Work, ne, dann ist es vielleicht dann nicht so schlau.
Genau. Ja, das hatte auch einer unserer promovierten Ex-Klienten, hatte plötzlich auch diesen grünen Open to Work, haben dann einen Link geschickt von einem namhaften Berater, der sagte, don't do it. Ne, bitte nicht Open to Work. Ja. Also Not und Verzweiflung ist unsexy. Ja? Genau. So, und was wir ja tun ist, wir sagen unseren Klienten, du brauchst ja nur drei Dinge. Ja? Das eine ist, du brauchst ein tolles Verkaufsprospekt. Ja, das ist der Lebenslauf, der Two-Pager, es ist das Anschreiben, das nicht damit beginnt, mit großem Interesse habe ich. Ja? So, du brauchst eine tolle Verkaufsstory, du brauchst eine Success-Story, das ist ein Verkaufsgespräch. Ja, und es gibt ja fünf Fragen, auf die du dich verlassen kannst im Vorstellungsgespräch. Die erste ist ja, erzählen Sie doch mal was von sich. Und damit haben wir die größte Arbeit, diese Success-Story zu komponieren. Ja, die ja auch nicht damit beginnen kann, ja, mein Name ist und ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ja, sondern ich muss mich ja mit zwei, drei Sätzen charakterisieren, um sofort Framing, ein Bild im Gegenüber zu erzeugen. Und dann brauchen wir massiven Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja, wir pflegen Adresslisten, wir haben über 3000 aktive Kontakte, 2300 Headhunter, Private Equity Unternehmen, Family Office Unternehmensberatungen. Denn in aller Regel suchen wir für diese Führungskräfte die Stecknadel im Heuhaufen. Ja, so. Und nur so klappt's. Aber dennoch, viele sagen, ach nee, Ich schaffe das schon.
Leider, leider war. Ne? Ich kenne auch immer noch Mandanten oder habe noch Kontakt zu Mandanten, die immer noch auf Jobsuche sind. Die sind zwar happy gewesen mit dem Abfindungspaket, aber sie suchen immer noch, wollten halt den Weg zum Outplacement-Berater nicht gehen, aber man kann ja keinen dazu zwingen. Nein. Ja, man kann es ja nur empfehlen. Aber wie gesagt, das ist bares Geld wert. Ne? Und mit der Success-Story, also merken wir ja auch, wenn wir einen Mandanten zum ersten Mal sehen und fragen, erzähl uns was aus dem Arbeitsverhältnis, dann erzählt er weniger über sich, sondern dann legt er uns seine ganzen Belobigungen, Urkunden und so weiter her, die er in der Vergangenheit vom Arbeitgeber bekommen hat. Ja. Darüber definiert er sich halt. Ja. Ne? Und man merkt halt von dem Menschen halt an sich dann erstmal weniger.
Das ist der Punkt. Ja. So, und ich muss ja in diesem Vorstellungsgespräch muss ich ja erklären, wer bin ich, ja, und was trage ich dazu bei, dass das Problem gelöst wird, für das ich mich hier bewerbe. Um mehr, es geht ja, es geht um Geld, ja. Jeder Mitarbeiter muss einen gewissen Mehrwert erwirtschaften. Und den muss ich ja erklären. Ja, so ist das.
Vor allem geht es ja, ich glaube, gerade bei Ihnen ja auch darum, ne, wenn wir die hier rausgeholt haben, nehmen wir mal unseren Fall hier mit versuchter sexueller oder vermeintlich sexueller Belästigung, dann geht es hier ins Exit, ne, dann muss ja auch ein Storytelling stattfinden, wie verkaufe ich den künftigen Arbeitgeber, dass ich eigentlich so erfolgreich war und trotzdem aus dem Unternehmen raus bin.
Genau, so ist es. Das ist ja dann bereits die zweite Frage, die in einer sehr frühen Phase auftaucht, denn nach erzählen Sie mal was über sich steht die nächste Frage unausweichlich im Raum. Warum sind Sie hier? Warum wurden Sie entlassen? Warum wurden Sie gefeuert, obwohl Sie doch so erfolgreich sind? Und genau an dieser Stelle entsteht Erklärungsbedarf. Und hier wird deutlich, wie wichtig eine exzellente Vorbereitung auf dieses Vorstellungsgespräch ist. Denn wenn Sie eingeladen wurden, dann gehören Sie zu den ersten drei und Sie können mehr kaputt machen als gewinnen. Und ich sage es oft bewusst provokativ, wenn ein 55-Jähriger in dieser Situation sagt, ja, ich habe einfach eine neue Herausforderung gesucht, dann wirkt das, gelinde gesagt, wenig überzeugend.
Ja? Das ist unglaubwürdig, absolut.
Das ist unglaubwürdig. Und wenn ich ein solches Gespräch mit einer unglaubwürdigen Äußerung beginne, dann ist ja der weitere Verlauf schon schwierig.
Also bei mir passt es. Also, ne, ich habe hier noch eine Frage von Ihnen, die fand ich ganz spannend. Ne? Gibt es strategische Fehler, die ältere Führungskräfte in der Assoziation häufiger machen als jüngere? Mhm. Ne? Und welche Ratschläge würden Sie den Ersteren geben? Und tatsächlich bei den älteren Führungskräften ist dieses lange Abwarten und die falsch verstandene Loyalität zu dem Unternehmen. Ja, das ist ein Fehler, den gerade ältere Führungskräfte oder langjährige Führungskräfte, die ja meist auch älter sind, machen. Ja, die sagen, naja, das Unternehmen hat mein Haus bezahlt quasi, weil ich so lange hier gearbeitet habe und ich warte mal noch und so weiter. Ne? Aber man darf nicht vergessen, ne, das ist eine Person, die einen denn da loswerden will. Das hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Ja, also insofern, das ist tatsächlich falsch verstandene Loyalität. Man sollte in jedem Fall sich immer eine Unterstützung und eine Hilfe suchen. Ja, idealerweise natürlich eine fachanwaltliche Hilfesuchung. Das auf jeden Fall, damit man rechtzeitig eine Gegenstrategie entwickeln kann, dass man mit Erfahrungswerten dann natürlich dann dort auch besser in den Verhandlungen punkten kann. Ne, und dass man auf jeden Fall vermeidet, dass man dort allein verhandelt. Weil der Arbeitgeber wird relativ schnell, wenn er verhandeln möchte über eine Beendigungslösung, die er Führungskraft bitten, sag uns doch mal eine Zahl. Ja. Und dann haben wir das, was man aus dem Englischen als Anchoring kennt, ne? Dann haben wir eine Zahl und die erste Zahl, die dann die Führungskraft netzt, ist dann natürlich das obere Ende, ab dann geht es nur noch abwärts. Ja, und das ist natürlich, wenn dann später ein Anwalt reinkommt, der sagt, naja, also mit der Zahl, ja, ist es schwierig, ja, wird es viel höher ansetzen müssen, ja, dann ist es natürlich problematischer in den Verhandlungsgesprächen. Ja, deswegen, also die Zahl sollte, wenn dann vom Arbeitgeber kommen, ne, die erste, weil dann haben wir eine Untergrenze und dann können wir darauf aufbauen, nach oben gehen.
Ja. Wow, wichtiger Tipp. Ja.
Absolut.
Das ist eben in jedem Gewerbe. Nicht alle, die dort arbeiten, sind gut. Und wenn man den falschen Kfz-Mechaniker oder den falschen Chirurgen erwischt, dann ist das immer teuer, unangenehm oder beides. Und wir haben das schon das eine oder andere Mal erlebt, dass unsere Klienten an einen nicht so kompetenten ihrer Kollegen geraten sind. Das ist natürlich wie bei Outplacement Coaches auch. Und darum nennen wir uns auch nicht Coach, weil wir ein Problem mit der inflationären Verwendung dieses Begriffs haben. Aber na gut, wie findet man denn einen guten oder besser gesagt den zu sich passenden Fachanwalt für Arbeitsrecht?
Also ich sag mal, 90% unserer Mandanten kommen über Weiterempfehlungen, ne, ganz klar. Das heißt also, irgendeiner war dann schon mal hier oder eine Erkenntnis, ne, und das ist dann der Punkt, warum die man herkommt. Ne. Natürlich kann auch einfach Google aufschlagen, ne, aber ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass jeder in Google Geld investieren kann, in Werbungen, damit ich möglichst weit oben erscheine. Das sagt noch nichts über die Kompetenz aus. Ja. Mhm. Im Zweifel würde ich immer, wir sagen so Roadshow dazu, ne, ähnlich wie bei Outplacement-Berater, dann vielleicht mir ein- oder zweimal anhören, mal gucken, ne, wie reden die mit mir, ist da eine gewisse Vertrauensbeziehung, weil gerade hier bei uns im Arbeitsrecht ist es ja so, es geht halt hier wirklich um Vertrauen, das ist ein großer Baustein des Lebens, den wir dann hier mit dem Mandanten betreuen, ja, genauso wie sie ja dann die Zukunft dann betreuen, wie dann die Vergangenheit quasi abwickeln sollen, ne, setzt ein gewisses Vertrauen voraus, ne, und wenn dann einfach nur gesagt wird, naja, schicken Sie die Unterlagen rüber, dann wird ein Aufhebungsangebot gemacht, dann kommt der Vergleich, ne, dann ich sag mal, dann hat man schnell Geld verdient als Anwalt vielleicht, aber man hat dem Mandanten damit nicht geholfen. Ja, sondern jedes Paket, was wir schnüren, muss individuell auf den Mandanten zugeschnitten sein. Und das sollte der Mandant in einem so einem Erstgespräch in jedem Fall raushören, dass er da nicht Geschäft machen will, sondern A, dass er mir zuhört und B, dass er auf meine Ziele eingeht, ne, die ich habe und mir vielleicht auch Alternativen vorschlägt, wie man da hinkommen kann.
Das heißt, ich kann beim Anwalt genauso wie bei uns, kann ich so ein erstes halbstündiges, kostenloses Gespräch führen.
Naja, also wir haben ja leider das Rechtsvergütungsgesetz, RVG, kostenlose Rechtsberatung dürfen wir nicht erteilen. Aber man sollte sich vor den Kosten nicht scheuen, weil die Erstberatung ist vom Gesetzgeber bei 190 Euro plus Mehrwertsteuer gedeckelt. Das ist egal, wie lange diese Erstberatung geht. Ja, also das sollte man investieren. Und die Rechtsschutzversicherung, eine unterschätzte Versicherung, ne, gerade im Arbeitsrecht, so teuer ist die nicht, aber wenn sie dann mal gebraucht wird, ne, dann hat sie sich auf einmal schon amortisiert. Also insofern eine Rechtsschutzversicherung lohnt sich auf jeden Fall und die würde dann die Kosten in jedem Fall für so eine Erstberatung übernehmen. Ob sie dann die kompletten Kosten des Anwalts übernimmt, das kommt natürlich dann auf den Anwalt an und auf die dann dort vereinbarten Vergütungssätze.
Okay. Ja, wertvoller Hinweis. Schlägt auch wieder an diese Kerbe ein, wenn du in diese Situation kommst. Ja, es gibt so einen gewissen Fahrplan. Ja, geh zum Anwalt. Ja, und sie haben das gerade so wunderschön gesagt. Ja, sie kümmern sich um die Vergangenheit und wir über die Zukunft. Also das nehme ich aus diesem Gespräch mit. Das gefällt mir sehr gut. Denn wir betrachten die Vergangenheit als Quelle für zukünftige Leistungen. Wir sagen ganz gerne, dass wir die Goldstücke im Sand suchen und polieren. Denn ich bin heute das Ergebnis meiner Entscheidungen, meiner Taten und Leistungen in der Vergangenheit. Ja, wenn ich das so sagen darf, Sie ziehen einen Schlussstrich unter die Vergangenheit, während wir diesen Strich in die Zukunft ziehen. Denn wenn ich mich beruflich neu orientiere, also bewerbe und damit auf dem Arbeitsmarkt präsent bin, dann gelten doch die gleichen Regeln wie auf jedem Markt. Also die Qualität des Angebots und eben die Nachfrage entscheiden dann über den Erfolg, also über meinen Erfolg als Bewerber.
Wenn wir jetzt den Blick tatsächlich mal nach vorne richten, wir haben gerade schon über Zukunft gesprochen. Was ist denn der wichtigste Mindset-Shift, den Führungskräfte vollziehen müssen, wenn sie eine Kündigung erhalten, um zum Beispiel aus der Schockstarre in die aktive Gestaltung überzugehen?
Also erster Schritt ist auf jeden Fall Ruhe bewahren. Ne? Das heißt also, jetzt nicht in Panik verfallen. Ja, ich habe eine Kündigung bekommen. Wenn ich eine Kündigung habe, ne, erster Gedanke, ne, ich habe 3 Wochen Zeit, gegen die Kündigung vorzugehen. Es gibt also wirklich nichts, was ich heute noch erledigen muss, sozusagen. Ne? Mhm. So, das heißt am besten, ne, auch wenn möglich, Partner mit involvieren, weil der soziale Background ist wahnsinnig wichtig, um durch so eine Situation für eine Führungskraft zu kommen. Ne? Wenn nachher da niemand hinter Ihnen steht, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, dann mit den Emotionen dann vielleicht auch umzugehen. Ne? Das heißt also, mit dem Partner, Partnerin sprechen, ne, und dann sich auf jeden Fall so schnell wie möglich Hilfe suchen. Ne? Natürlich A, ein Arbeitsrechtler, ne, B, aber vielleicht auch, und das haben wir in einigen Mandanten auch schon empfohlen, auch eine psychologische Hilfe, weil es dann doch halt ein Leben zusammengebrochen ist, ja, ein berufliches Leben. Und ich musste leider in meinen knapp 20 Jahren auch schon 2 Freitote miterleben, weil die Kündigung, die dermaßen aus der Bar geschmissen hat, ja, dass ich da natürlich so ein bisschen sensibilisiert bin und da so ein bisschen vorsichtiger dann am Anfang auch bin, wenn ich mit dem Mandanten spreche, gerade auch, braucht ihr Hilfe, was für eine Hilfe, gibt es einen sozialen Background, ja, das ist dann alles so ein bisschen Punkte, die wir dann auch mit anfragen, weil darauf können wir dann die Strategie aufbauen, weil das bringt nachher nichts, wenn ich eine Strategie dann einfach fahre und der Mandant dann quasi das mit seinem Mindset und mit seinem Background gar nicht mitfahren kann, ja, und dann daran verzweifelt oder dann im schlimmsten Fall halt einen anderen Weg wählt.
Wird denn diese Hilfe dann auch angenommen in der Regel oder?
Also es gibt durchaus Mandanten, die auch dann sagen, entweder ich bin Hilfe oder vertrauen Sie mir, ich rede mit meiner Frau oder mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, ja, ich bin da gut aufgehoben.
Zum Thema Hilfe anbieten und auch annehmen fällt mir gerade ein, wir hatten eine Klientin, die sich in der Phase der Trennung ja vom Betriebsrat beraten ließ. Wir waren ja doch aufgrund unserer Erfahrung der Meinung, nee, das ist nicht wirklich gut. Also das geht nicht in die richtige Richtung für unsere Klientin. Wir haben sie dann an einen uns bekannten guten Fachanwalt für Arbeitsrecht verwiesen. Das war im Nachhinein auch die völlig richtige Entscheidung, denn das Ergebnis für unsere Klientin war, um es abzukürzen, also das Doppelte dessen, was der Betriebsrat geraten hatte, zu akzeptieren. Erleben Sie das auch, dass Hilfe angeboten und im Zweifelsfall auch angenommen wird, die nicht im Interesse unserer Klienten ist? Haben Sie da auch Erfahrung an der Stelle?
Ja, also auch mit Betriebsräten. Ich schule ja nebenbei auch Betriebsräte. Mhm. Da ist meine klare Aussage, ne, dass ihr könnt denen Tipps geben, ihr dürft es aber nicht beraten. Ne, das ist ganz klar, weil wenn die Betriebsräte über Abfindungen beraten, ne, die wissen nicht, was für Abfindungen gezahlt werden im Unternehmen, weil das ist nicht dem Betriebsrat mitteilungspflichtig. Mhm. Was die halt wissen, ist, dass alte Sozialpläne vielleicht, wo mal eine Sozialplanabfindung vereinbart worden ist, ne, aber die sind meistens irgendwo zwischen 0,5 Bruttomonatsgehälter und vielleicht bestenfalls mal eine 1,0 Bruttomonatsgehalt. Ja, und das ist halt für eine betriebliche Umstrukturierung gedacht gewesen, nicht für diese individuellen Maßnahmen bezogen auf die Person. Das heißt also, das kann ich nicht einfach umschlagen. Ich muss mir die konkrete Person angucken, das konkrete Geschehen und daraus kann ich verhandeln. Aber ja, es gibt häufig Einflüsse von außen, die dann sagen, ne, also muss ja nicht immer weniger sein, sondern kann auch sagen, ne, du kannst das Zehnfache fordern. Ne, darunter sollst du es nicht mit dir machen lassen. Ne? Und wenn er natürlich dann so an den Arbeitgeber herantritt, ne, dann sind die Gespräche schneller beendet, als sie begonnen haben. Und dann habe ich auch eine Eskalationsstufe erreicht, die dann darüber hinausgeht, weil dann fängt der Arbeitgeber vielleicht an, noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit zu gucken und hoffen, dass er vielleicht doch noch einen Kündigungsgrund findet. Mhm. Und sei es nur die E-Mail, die er mal von einem dienstlichen Account an einen privaten E-Mail-Account geschickt hat, das reicht dann schon aus. Also deswegen wäre ich da vorsichtig, am Anfang von irgendjemandem mich beraten zu lassen, zu viel zu fordern. Mhm. Das sollte schon jemanden machen, der sich damit auskennt. Ne? Und das ist, wenn es zu wenig ist, dann bin ich wieder bei diesem Punkt, was ich vorhin ansprach mit dem Anchoring. Ne? Dann habe ich eine Summe genannt und die erste Summe, die ich nenne als Arbeitnehmer, die ist nie die letzte Summe, sondern die ist dann irgendwo weiter drunter. Ne? Ganz klar. Ne? Also deswegen da sehr vorsichtig, sich von außen beeinflussen zu lassen. Es sollte realistisch sein, es sollte nicht übertrieben sein, ja, aber es sollte natürlich auch die aktuelle Prozessrisiken und die aktuellen Risiken, die ich jetzt in diesem Fall dann konkret habe, abdecken. Ja.
Gut.
Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank nochmal.
Das Gerne.
Ist, schön, dass es am Ende doch geklappt hat.
Hat nur ein knappes Jahr gedauert.
Hat nur ein bisschen gedauert, richtig, ja.
Auf alle Fälle herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihren wertvollen Input.
Ja.
Sehr, sehr gerne.
Sie werden es hören.
Ja.
Doch jetzt freuen wir uns schon wieder ungemein auf dein Feedback an podcast@ncn-ag.com. Und du weißt es, wir wünschen dir wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut und bis zum nächsten Mal. Zum Schluss haben wir eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple, Spotify oder wo auch immer du uns hörst. Und wir würden uns besonders über einen Kommentar in der Bewertung freuen, denn nur Feedback bringt uns weiter. Nimm dir also gerne eine Minute Zeit und schreibe uns. Vielleicht hast du auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf sehr und teile den Podcast außerdem mit Menschen, die sich ebenfalls dafür interessieren könnten oder von ihm profitieren. Sie werden dir dankbar sein, ganz bestimmt. Und wie immer mehr Informationen in den Shownotes.